Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Gesundheitswerkstatt. Hallo Moritz, guten Morgen.
Hallo liebe Pia.
Wir haben uns heute das Thema Ernährung vorgeknöpft. Das ist ein riesiges Thema und du hast dazu auch schon einiges gemacht, aber wir dachten, hey, zur Ernährung kann man immer wieder was machen und wir nehmen dazu mal wieder was auf.
Genau, und jetzt haben wir uns gerade in unserem kleinen Vorgespräch schon in die Haare bekommen, also es wird spannend.
Ja, genau, es wird spannend. Wir haben uns gefragt, machen wir einen roten Leitfaden, was sagen denn so die großen Gesellschaften zum Thema Ernährung? Und das war direkt ein geladenes Gespräch zwischen uns. Ich würde aber gerne den Podcast so beginnen, dass wir uns fragen, gesunde in Ernährung oder Ernährung in Hinblick auf was? Also was ist das Ziel der Ernährung, die ich mir anschaue oder die ich durchführe? Und da kann man ja sehr spezifische Fragestellungen haben oder auch das sehr allgemein formulieren. Also ich kann mich fragen, das habe ich zum Beispiel oft in der Praxis, wenn ich Verdauungsbeschwerden habe oder einen Reizdarm, welche Ernährung dann sinnvoll ist. Oder was wir beide auch oft haben an Fragen, jemand ist übergewichtig und möchte gern ein bisschen abnehmen. Was ist dann für eine Ernährung sinnvoll?
Ja,
ich sehe schon, du schmunzelst
schon. Darf ich dir direkt ein bisschen plump Kontra geben?
Schießlich.
Ich finde es alles viel zu kompliziert. Also das Schöne, finde ich, an der Ernährung ist, dass man relativ einfach relativ viel richtig macht und dann auch gar nicht mehr so viel mehr rausholen kann. Und das, was du alles gesagt hast, das stimmt. Und das Witzige ist oder das Interessante ist, dass es für viele Leute auch so ein großes Thema ist. Also Körpergewicht, ja, Riesending, dass Leute nachmittags ihren postprandialen Crash haben, nachdem sie gegessen haben, dass sie Stoffwechseldysbalancen haben mit Diabetes und Fettleber. Ja, das ist ein Riesending. Also es hat eine hohe Relevanz und gleichzeitig ist die Ernährung aber so überbewertet. Und eine kurze, wunderschöne Anekdote, die ich dazu raushauen kann, ist, ich habe vor einem halben Jahr oder so mit einem Ernährungswissenschaftler, der eigentlich ganz cooles Zeug macht, also dachte ich, ha, das ist ja ein Ernährungswissenschaftler, der nicht nur stupide irgendwelche epidemiologischen Daten auswertet und die dann total überbewertet, sondern der eigentlich ein cooles Anliegen hat, habe ich ein Interview gemacht. Und dann lief leider dieses Gespräch überhaupt nicht gut. Also ich dachte, der hat überhaupt nichts gecheckt. Und es beruhte auf Gegenseitigkeit, weil das dachte er, glaube ich, über mich auch. Also wir sind dann nicht gut zusammengekommen, obwohl sein Anliegen eigentlich voll schön war und auch zeitgemäß, also ganz interessant. Und dann habe ich am Ende also auf Stopp gedrückt und dann hatten wir noch so ein kurzes Nachgespräch und haben versucht, die Wogen irgendwie zu glätten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ein großer Punkt, an dem wir einfach nicht einer Meinung sind, ist, dass sie die Ernährung sehr nachvollziehbar einfach total überbewerten aus meiner Sicht. Also das ist natürlich ihr Fach und dann denken sie, alles ist sozusagen mit der Ernährung in den Griff zu bekommen. Das ist der große Gesundheitshebel und das sehe ich einfach überhaupt nicht so. Also ich finde, Ernährung ist überbewertet als Gesundheitssäule. Und dann meinte er, ja, Herr Binder, da haben Sie schon recht, aber das kann ich natürlich so laut nicht sagen im Podcast.
Das ist natürlich schade.
Ja, was heißt schade? Das ist doch total entlarvend, ja. Oder einfach interessant, dass jemand, der sich das so groß auf die Fahnen schreibt und da irgendwas über Gesundheit erzählt, nach außen hin versucht, irgendwas so aufrechtzuerhalten und mir dann aber im Stillen sagt, ja, Sie haben schon recht, das ist total überbewertet und so viel Potenzial ist da vielleicht an Punkten gar nicht.
Und jetzt klingt es schon wieder so, als wären wir gar nicht einer Meinung. Ich glaube, wir sind eigentlich an vielen Stellen einer Meinung. Also du sagst, Ernährung ist überbewertet. Lass uns das nochmal ganz kurz anschauen. Also du sagst, wenn wir jetzt im Hinblick auf Gesundheit, wie können wir gesund im Saft, im Leben stehen, gesund alt werden, dann sagst du, Ernährung ist überbewertet. Ich meine, ich erlebe das auch viel, dass Menschen zu mir kommen und sagen, mir geht's nicht gut, wie kann ich denn meine Ernährung ändern? Und da gebe ich dir total recht, wenn jemand im Schichtdienst arbeitet, wenn jemand schlecht schläft, wenn jemand gar keinen Sport macht, dann gibt es vermutlich andere Hebel, mit denen man viel mehr rausholen kann, als wenn man sehr viel Energie in die Ernährung steckt, weil viele Menschen sind bereit, sehr viel Energie in die Ernährung zu stecken, auch Geld und Aufmerksamkeit und Nachlesen und Kochen und spezifische Lebensmittel und Substitutionen und. Also da fließt schnell viel Energie rein und Leute lesen auch gern dazu oder haben auch starke Meinungen dazu. Und wenn diese Energie in andere Felder fließen würde, wäre sie vermutlich im ersten Schritt erstmal sinnvoller investiert.
Ja, und die Leute, die verheddern sich dann. Also ich finde, das ist eine Analogie aus meinem Buch, das im Februar rauskommt. Viele Leute, die verhalten sich so wie bei ganz extremen Fahrstilen im Auto. Also du kannst entweder vollkommen risiko unterschätzend und brachial durch jede Kurve brettern und viel zu schnell fahren und dein Auto 10 Jahre nicht zum TÜV gebracht haben und so richtig gefährlich unterwegs sein. Da gibt es viele Leute, die, glaube ich, wirklich von Innerem überhaupt gar kein Wissen haben oder das einfach nie lernen konnten und einen ungesunden Bezug zur Ernährung haben und auch nicht kochen können und so, also die einfach da nicht so gut aufgestellt sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch ganz viele, die sich eben dann so verheddern, also die da so viel Gedankenkraft und Zeit und Aufmerksamkeit und Geld und irgendwie so mit einem ganz fetten theoretischen Überbau sich total viele Gedanken machen und da einfach unter, ja, Investitionsmehrwert-Aspekten viel, viel besser dran werden, wenn sie halt sich ein bisschen mehr bewegen würden, um es ein bisschen plump zu formulieren. Und dann beim Autofahren, dass die Analogie wäre, wenn ich alle 10 Meter den Rückspiegel nachstelle und alle 2 Kilometer anhalt und einmal guck, außen am Auto ist noch alles dran oder ist irgendwas abgefallen oder so und nie einen km/h auch nur über die Geschwindigkeitsbegrenzung fahre, das ist genauso dumm. Und die goldene Mitte ist, finde ich, bei der Ernährung wirklich die goldene Mitte, weil wenn man halt so die Basics sortiert, und das werden wir dann am Ende dieses Gesprächs auch ein bisschen rausarbeiten, was sind denn die Basics, dann kann man mit ziemlich wenig Aufwand ziemlich gut fahren. Und so fährt man halt auch Auto, ja.
Genau, also wir arbeiten das hoffentlich nicht nur zum Ende raus, sondern gehen da nochmal ausführlicher jetzt gleich auch drauf ein. Ich gebe dir dennoch ein bisschen Konter, weil also ich stimme dir schon zu, es gibt ja diesen Slogan, du bist, was du isst. Ja, also da ist sozusagen der komplette Fokus auf dem Essen. Da bin ich auch nicht bei dir und ich erlebe es dennoch so. Pareto-Prinzip, also man kann irgendwie mit wenig Aufwand schon richtig viel richtig machen. Ja, und dann bleibt trotzdem noch so ein Schmankerl nach oben. Und ich erlebe schon, dass es manchmal Patienten gibt, die schon eine spezifische Fragestellung haben, nämlich zum Beispiel Reizdarm oder jetzt mit dem Gewicht, wo man schon nochmal andere Aspekte mit einbauen kann. Oder letztes Mal haben wir über Mikrobiom diskutiert. Da kann man schon nochmal vielleicht ein paar Kniffs rausholen. Aber genau, es gibt eine Basis, die kann man schon mal richtig machen, die auf sehr viele Menschen einfach zutrifft. Und die können wir uns heute genauer anschauen.
Genau, und ich glaube, an dem Punkt sind wir schon einer Meinung. Also wenn jetzt jemand einen Morbus Crohn oder irgendeine andere Autoimmunerkrankung hat oder so oder eben sehr spezielle Lebensumstände, natürlich muss man sich da ein bisschen mehr Gedanken machen, als so 3, 4, 5 Orientierungsprinzipien an der Hand zu haben. Mhm. Aber der Gros der Leute, der fährt zu extrem oder zu pedantisch langsam und an die Regeln gehalten. Und genau, und da würde ich zu ein bisschen mehr goldener Mitte einladen.
Super, Moritz. Dann schauen wir uns doch die goldene Mitte mal an. Ja, also was sind die Basics? Wenn man die richtig macht, ist man schon mal gut aufgestellt, um gut im Saft zu stehen und gesund alt zu werden. Das ist ja so ein bisschen immer das Ziel unserer Inhalte.
Ja, also ein Punkt, den ich total relevant finde, ist, dass wir aus meiner Sicht zu wenig über so Setting und softe Faktoren irgendwie sprechen. Also wenn es um Ernährung geht, dann geht es immer um Restriktionen. Es gibt die Veganer, die sagen nur pflanzliche Kost. Es gibt die Carnivore-Leute, die sagen nur Fleisch. Es gibt die Vegetarier, die sagen halt wegen mir noch Eier und manche auch Fisch, aber kein Fleisch. Und dann gibt es die Frutarier und die Keto-Leute und die Low-Fat und die High-Carb und die Low-Carb und also immer so dogmatisch aufgeladene Fraktionen, die eben mit der Art, wie sie sich ernähren, gute Erfahrungen gemacht haben und dann mit einem hohen Sendungsbewusstsein und Missionierungsdrang versuchen, der Welt zu erklären, warum das gut ist. Mhm. Und da wird immer irgendwas vom Teller runtergeputzt. Also das darfst du nicht essen oder das darfst du nicht essen. Und jetzt kann man sich darüber schon Gedanken machen, ja, was ist dann inhaltlich eine gute Ernährung? Aber unabhängig davon wird aus meiner Sicht viel zu wenig darüber gesprochen, wie wir essen. Und das ist mir so nochmal, wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich ein Auslandssemester in Italien gemacht habe und gesehen, wie die Italiener einfach alle Klischees, die ich als Deutscher über ihre Essenskultur im Kopf hatte, erfüllt haben. Also habe ich in so einem wirklich klapprigen, potthässlichen Wohnheim gewohnt mit einer Küche, die irgendwie zwei Kochplatten hatte und total zugesifft war.
Kann mich gut erinnern. Du bist mir oft damit in den Ohren gelegen.
Ja, es war wirklich ganz, ganz schlimm. Könnte ich doch mehr schlimme Sachen über dieses Wohnheim erzählen. Unter anderem, dass die Heizung im Winter nicht funktionierte, das Internet sowieso nicht und die ganze Zeit der Feueralarm mitten in der Nacht losging.
Komm, Internet funktioniert bei uns ja auch nicht.
Das stimmt. Herzlich willkommen in Oberbayern. Genau, aber was die trotzdem gemacht haben, die haben unter der Woche werktags an die abends richtig aufgetischt. Also die haben da zwei, drei Gänge gemacht, die haben das über zwei, drei Stunden zelebriert, die saßen da zusammen, die waren entspannt beim Essen. Und allein deswegen haben die sich zum Beispiel nicht so oft überfressen wie wir Deutschen. Mhm. Also das ist nichts, was da abgehakt wurde, sondern das war einfach ein soziales Event. Das haben alle genossen, das war richtig schön.
Mhm.
Und wenn es dann oft heißt, ja, die mediterrane Ernährung, die ist so gesundheitsförderlich und dann wird das so reduktionistisch auf irgendwelche Polyphenole im Rotwein runtergebrochen und hier das Olivenöl und da irgendwas, ja, geht es immer so um inhaltliche Faktoren, die man aus diesen epidemiologischen Daten, wenn man diese großen Bevölkerungskohorten anguckt, schon rauslesen kann, die man in Teilen vielleicht auch mit molekularen Mechanismen erklären kann, aber die aus meiner Sicht eben sehr naheliegend viel, viel mehr dadurch entstehen, dass die Leute halt einen besseren Bezug zum Essen und zu der Art, wie sie in Gemeinschaftsessen haben.
Also auch kulturbedingt, gell?
Ja.
Auch mal gelesen, das war auch, fällt dieser Titel von diesem Buch nicht mehr ein. Ich habe dir das mal vor ein paar Jahren gegeben, das fand ich so cool geschrieben.
Mark David, glaube ich, heißt
ja,
der.
Ja, genau.
Slow Food.
Ja, genau. Slow ja, genau. Diet, oder?
Slow Diet. Ja.
Oder Slow Food. Slow Diet. Slow Down Diet hieß das.
Genau. Slow Down Diet.
Slow Down Diet, genau. Und der hatte so ein cooles Beispiel auch von so einem LKW-Fahrer. Ja, der, ich glaube, es war in Frankreich, wo es halt ganz normal ist, der macht seine Pause, baut sein kleines Tischlein auf, legt da eine kleine Decke drauf, hat seinen Käse, sein Baguette und seinen Wein und zelebriert das dann. So, da seinen Mittag zu essen. Und wenn ich morgens zur Arbeit fahre, manchmal gehe ich vor der Arbeit nochmal auch kurz einkaufen und dann sehe ich oft viele Handwerker, die ihre Wurstsemmel da gerade kaufen. Ja, genau. Und dann weiß ich, dass die sich das am Bau halt irgendwie einfach so reinschieben. Hier, also wir haben halt einfach sozusagen hier nicht so eine schöne Kultur oder die Kultur, die wir hier, ich meine, in Oberbayern haben wir sozusagen noch mehr Kultur als jetzt vielleicht in anderen Teilen von Deutschland. Aber die ist oft auch eigentlich nicht so gesundheitsfördernd, die Kultur, die es dann gibt. Dass es oft mit Alkohol, mit Bier kombiniert ist, viel Alkohol oft mit einhergeht. Ja.
Und ich finde, das Schöne daran ist, das ist jetzt kein esoterisches Geschwätz. Also das sage ich jetzt nicht und dann klingt es irgendwie gut. Ja, und man braucht irgendwie mehr Gefühl und Gemeinschaftlichkeit beim Essen und bla bla bla. Sondern ganz viel von diesem Argument kann man ja auch wieder physiologisch erklären, ohne eben zu reduktionistisch zu werden. Also wenn ich langsam esse oder anders gesagt in der Vorklinik, also im Grundstudium, da haben wir in der Physiologie was von der kephalen oder vagalen Phase gelernt. Das heißt, unser Physiologieprofessor, der sich ganz gut mit irgendwelchen Kanälchen und Enzymen und so allem Möglichen auskennt, der hat gesagt,
das war man, Franke?
Nee, das war, ja, der war, aber das war Professor Thevenot, ein ganz hervorragender, toller Lehrmeister, Didakt, ja. Der hat sich hingestellt und hat gesagt, naja, wenn Sie jetzt Essen riechen oder sehen, dann wird in Ihrem Magen, werden schon so bestimmte Enzyme ausgeschüttet und Magensäureproduktion startet und Speichel. So, und dann kann man das ziemlich genau beschreiben, was da passiert, ohne dass wir jetzt erstmal schon essen. Und das kennt auch jeder von sich, wenn man dieses Gedankenspiel macht mit der Zitronenscheibe. Also nimmt sich einen Moment, atmet durch, stellt sich die Zitrone vor, wie man die in der Hand hat und wie die riecht. Und dann schneidet man die auf und es spritzt so ein bisschen Zitronensaft raus. Und dann nimmt man ein Stück, das richtig frisch und lecker aussieht und dann beißt man rein. Und dann merkt man, wie so hinten auf der Zunge so, das erzähle ich jetzt, und dann kriegt ihr wahrscheinlich ein bisschen Speichelfluss. Und das ist kephale Phase oder Physiologie hinter sozusagen langsamer, achtsamer Ernährung. Und die Erfahrung, die Leute machen, wenn sie dann zum Beispiel einfach ein bisschen langsamer essen, ist, dass sie Sättigungsgefühl besser wahrnehmen. Das heißt, sie überfressen sich nicht. Und wenn man das macht, dann kann man sich ganz viel von Kalorientracking und eben theoretischem Überbau sparen, weil man einfach nur so viel isst, wie man halt braucht in dem Moment.
Weil in dieser Phase einfach schon bestimmte Verdauungsenzyme produziert werden, bestimmte Nerven angekurbelt werden und genau, das dann einfach.
Ja, oder dann, wenn die Magendehnung und die ganzen wichtigen Aminosäuren da irgendwie angekommen sind, der Körper das registriert und dann auch ein Signal schickt. Aber das müssen wir eben wahrnehmen. Wir müssen dieses Sättigungsgefühl spüren und dann aufhören zu essen.
Genau. Ich habe nur gerade noch versucht, die kephale Phase zu erklären, die du noch vorweggeschossen hattest.
Ja.
Ja, also wir geben dem Körper mit seinen Drüsen und Hormonen und Verdauungsenzymen einfach ein bisschen Zeit, hinterherzukommen und zu reagieren.
Ja,
sowohl mit der Vorbereitung des Essens als auch dann dem Essen selber.
Ja.
Jetzt haben wir schon ganz schön viel geredet. Lass es uns ein bisschen runterbrechen, oder? Also wir haben jetzt sozusagen das ganze Drumherum des Essens. Was wäre denn da jetzt besonders wesentlich? Langsam essen? Genießen? Mir ist immer der Rhythmus noch wichtig. Den haben wir noch nicht so erwähnt. Ja, also das ist einfach, fällt tatsächlich dem Körper viel, viel, viel leichter, wenn wir ungefähr zu den gleichen Uhrzeiten essen und im besten Fall auch dazwischen nicht übermäßig zwischenessen. Wir haben Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder manche haben vielleicht auch nur ein Frühstück und ein Abendessen oder nur ein Mittagessen und ein Abendessen. Und wir sind ja auch nicht dogmatisch. Wir selber essen auch oft mal, dann sind wir im Urlaub und dann geht es auseinander oder wir sind mit Besuch unterwegs. Aber generell fällt es einfach dem Körper leichter, in diesem Rhythmus zu leben.
Genau, und auch das kann man wieder total gut erklären. Das ist nichts, woran man glauben muss, sondern da gibt es kluge Wissenschaftler, die das in kluge Bücher und Paper reinschreiben. Dass dieser zirkadiane Rhythmus, dass der Hand und Fuß hat. Ja, das ist kein Isotalk.
Es ist beides, genau. Also es ist beides. Es ist ja in vielen traditionelleren medizinischen Richtungen, weiß man, wie der Leberrhythmus ist oder weiß man, dass jedes Organ selber in sich auch nochmal einen speziellen Rhythmus hat. Also jetzt bei der Verdauung ist halt die Leber relevant und da wissen wir, dass die eben zum Beispiel nachts um 3 besonders aktiv ist. Und man darauf eingehen kann. Und wenn man eben sich an eine relativ sortierte, rhythmische Ernährung hält, hilft man einfach den Organen, ihren Rhythmus bestmöglich einzuhalten.
Ja. Und genau, noch ein wichtiger Punkt, den du jetzt nochmal erwähnst. Ich will ja auch nicht so scheinheilig tun, als ob ich jede Mahlzeit mit einem 2-Stunden-Fest zelebrieren würde. Also meine Frühstück-Sessions, die sehen aktuell meistens so aus, dass ich um 7 vor 7 aus dem Keller hochgehetzt komme, mir irgendwie einen Proteinshake zusammenballer, dann in die Dusche springe und dann den Proteinshake im Gehen mit ins Auto nehme und den auf dem Weg in die Arbeit im Auto reinspachtel. Das funktioniert aber, oder das ist halt eine Entscheidung, weil ich sage, okay, irgendwie morgens, das ist dicht und da will ich meinen Sport machen und tralala und mache den Kids ein wunderschönes Frühstück. Ja, das ist immer
das
sehr
liebevoll
hergerichtet.
Mhm, das stimmt.
Mit extra Tellerchen und tralala, so, das ist richtig
schön.
Genau. Aber für mich passt das Frühstück so. Ich gucke aber dann am Mittag, wenn ich da Mittag esse, dass ich nicht am Handy rumdaddel und so, sondern dass ich einfach sitze und einfach nur esse.
Mhm.
Und abends ist es auch meistens so, dass wir zusammenhocken und in Ruhe essen. So. Und das ist was für mich funktioniert und was ich jetzt so noch teilen möchte eben, weil das natürlich nicht bedeutet, dass wir aus jeder Mahlzeit so einen großen Act machen. Vor allen Dingen, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, an Punkten halt mal schnell was reinzuspachteln, weil man sonst irgendwie...
Ja, oder weil man sonst, du stehst dann sonst vielleicht, bist du im Aufenthaltsraum vom OP und dann steht da der Süßigkeitenteller, du hast eben nicht gefrühstückt.
Yes.
Dann isst du halt den Stollen, der da jetzt gerade rumsteht.
Genau.
Und dann ist deine Entscheidung eher... Okay, ich hau mir halt dann den Shake unterwegs rein, dann bin ich zumindest satt und brauche dann nicht zum Stollen zu greifen.
Danke, schade, dass ich das nicht gesagt habe, weil es ist so wahr. Ja, absolut.
Ja, das ist ein Vorteil, wenn man sich an diese Mahlzeitenstrukturen hält. Es ist ja auch tatsächlich, deshalb funktioniert für viele Menschen auch das Frühstücken paradoxerweise, die abnehmen wollen, dem man sagt, frühstück mal gescheit und die verlieren dann schon 1-2 Kilo, einfach dadurch, dass sie dann zu einer gesünderen Ernährung einfach zurückgreifen und nicht zwischendurch schlechte Snacks essen. Ja.
Schön. Genau, ich glaube, zu diesem soften Setting, Umgebungskontext, Bedingungskrams zur Ernährung könnte man ganz viel sagen. Aber die Kernmessage, die wir anbieten wollen, dass es auch eine große Relevanz hat, ich glaube, das ist jetzt klar geworden.
Mhm. Genau, und jeder muss seinen Weg finden, wie es gut ist. Aber es gibt, glaube ich, schon noch ein paar Tipps sozusagen, die haben wir vielleicht auch jetzt erwähnt. Aber ich glaube, selbst wenn man sozusagen eher schnell dran ist und wenig Zeit hat, finde ich, ist zum Beispiel so, was fast immer geht, ist einmal sich 5 bis 10 Minuten, bevor man in das Essen reinbeißt, einmal so wie so eine ganz kleine Achtsamkeitsübung zu sagen, okay, wie sieht das jetzt aus? Welche Farben hat das? Ich rieche einmal dran. Vielleicht nehme ich einen tiefen Atemzug. Das regt nämlich auch meinen Nervus vagus an. Das bringt mich in ein Setting, in dem ich besser verdaue, als wenn ich im Stresssystem bin. Und dann esse ich los. Also genau. Und wie ich dann meinen ganzen Tag gestalte und das in meiner Partnerschaft oder mit meiner Arbeit oder in meinem Familienleben organisiere, das muss, glaube ich, jeder selber schauen, was da funktioniert und was gut ist. Aber ich glaube, es gibt kleine Stellschrauben, mit denen man schon relativ gut trotzdem darauf ein bisschen Acht geben kann.
Ja, das ist ein schöner praxis-alltagsnaher Tipp.
Gut, dann lass uns doch jetzt trotzdem nochmal auf den Inhalt kommen, oder Moritz?
Voll.
Ja.
Mhm. Mir ist ja auch total relevant, also ich will das nicht kleinreden. Ich habe nur gesagt, man kann mit relativ wenig Theorie in der Praxis ziemlich gut fahren.
Ja.
Und was ich machen würde, wäre ein bisschen weggehen von diesem Restriktionsmodell, also sagen, du darfst das nicht essen und das nicht essen und das nicht essen und das nicht essen, sondern den Spieß umdrehen und fragen, okay, was soll ich denn essen? Hm. Und wenn ich das mache, dann gibt es aus meiner Sicht 2 Sachen. Wenn man die beherzigt, dann flutscht es bei den allermeisten Leuten schon total gut.
Erzähl.
Und das eine ist, dass man einen adäquaten Proteinbedarf deckt oder seinen Proteinbedarf adäquat deckt. Und das zweite ist, dass man auf ausreichend Ballaststoffe kommt. Das heißt, wenn ich mich frage, was soll dezidiert auf meinen Teller? Und wenn man diese 2 Punkte umsetzt, das besprechen wir gleich, was das dann genau heißt, dann ist automatisch irgendwie so viel wenig Platz für irgendeinen Industriekack, beziehungsweise wird der dann auch verziehen, beziehungsweise wenn ich dann mal einen Schokoriegel esse, dann esse ich halt meistens nur 1 und nicht 5, weil ich sowieso satt und zufrieden und irgendwie essenshappy bin, dass alles ziemlich viel leichter geht. Also die Erfahrung, die habe ich selber gemacht und auch immer wieder einfach in meinen Mentorings, dass die Leute, anders als zum Beispiel beim Schlaf, wo man sich ein bisschen mehr hinarbeiten muss und sowieso beim Training, wo es viel komplexer und vielschichtiger ist, es beim Essen so ist, dass auch wenn die vorher jahrelang irgendwie am Rumeiern waren und auch viele wollten natürlich abnehmen, haben das irgendwie nicht geschafft, sodass die sehr zeitnah innerhalb von wenigen Wochen sich so ein bisschen rangetastet haben, ein bisschen Feldforschung in ihrem Alltag gemacht haben und dann an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, ach krass, ja, irgendwie Essen ist kein Thema mehr. Ich muss da nicht mehr so dran denken den ganzen Tag und mir irgendwas überlegen, sondern es hat einfach funktioniert. Mit Protein und Ballaststoffen.
Schön, cool. Und das erfordert ja trotzdem am Anfang so, ich glaube, Ballaststoffe, da hat man vielleicht eher intuitiv, weiß man vielleicht auch eher intuitiv, wo das vielleicht drinsteckt. Da weiß, hat man irgendwie mal gehört, faserreich, Vollkorn, Gemüse, das hat irgendwie viel Ballaststoffe. Wenn man sich mit Proteinen noch gar nicht beschäftigt hat, ist es erstmal nicht ganz so leicht. Da muss man erstmal auf die Packung schauen oder ein bisschen recherchieren.
Ja, komm, wir machen erste Ballaststoffe. Okay. Du hast vorhin in unserem kleinen Vorgespräch diese 30 Gemüseartenregel erzählt.
Wie lautet die? 30 unterschiedliche Pflanzenarten die Woche. Also da können wir schön anknüpfen an das Thema Mikrobiom, was wir jetzt kürzlich veröffentlicht haben. Das finde ich ist eigentlich eine super schöne Empfehlung. Es macht einen auch so vielfältig, also dass man verschaut, dass man schaut, möglichst viele unterschiedliche Pflanzenarten in der Woche zu essen oder an einem Tag oder auf dem Teller zu haben. Ja, das heißt, ich kann zwar sagen, oh, Haferbrei ist irgendwie oder Müsli ist immer super, das mache ich jeden Morgen. Das hat vielleicht aus Routinegründen oder so auch einen Vorteil, dass ich nicht drüber nachdenke, sondern gesundes Frühstück zu haben. Aber generell ist es schön, da eigentlich ein bisschen Abwechslung reinzubringen und vielleicht dann auch mal Hirse oder auch mal ein Vollkornbrot oder zu essen. Warum ist das gut? Also, weil in vielen Pflanzen viele Fasern drin sind und Ballaststoffe. Und die sind ja sozusagen das Futter für unsere Mikrobiomkeime, also für unsere kleinen Darmtierchen, habe ich jetzt kürzlich als Wort gehört, oder eben Bakterien, das Mikrobiom. Die brauchen ganz viele Ballaststoffe. Und natürlich, je unterschiedlicher ich mich ernähre, desto unterschiedlicher kann auch dieses Mikrobiom in mir sein, was ich dann habe. Das ist ein Grund. Die machen aber auch einfach satt, ohne dass die ohne dass ich daran viel zunehme oder so, und enthalten normalerweise einfach auch viele Mikronährstoffe, die wir brauchen. Also je breiter wir das streuen, desto besser können wir uns da aufstellen.
Ja, und in die Richtung gibt es ja verschiedene Regeln oder Empfehlungen. Also ich glaube, die WHO sagt 5 Gemüse-Obst-Snacks am Tag. Es gibt die Großmutterregel. Also ganz viele so Regeln. Ich habe mir auch eine in meinem Buch überlegt. Mhm. Nämlich die 1%-Regel. Und die geht so, dass ich 1% meines Körpergewichts jeden Tag als Gemüse, Obst oder Hülsenfrüchte zu mir nehme. Das bedeutet Brokkoli, Blattgemüse, so alles, was eben bunte Pflanzenkost ist. Beim Obst darf ich es nicht übertreiben. Also wenn ich jetzt sage, ich trinke nur Bananensmoothies und Bratäpfel oder sowas, das ist eben aus Gründen nicht gut.
Würden wir jetzt in die Feinheiten kommen. Ja, genau, zum Beispiel Säfte sind auch nicht so super, gell?
Genau, Säfte zählen auch nicht. Ja. Aber zum Beispiel auch Tofu oder
Samen,
genau. Was? Das ist alles, das zählt für mein 1%-Kontingent. Und jetzt, ich wiege 80 Kilo, das wären dann 800 Gramm. Und du wiegst, okay, ist uncharmant die Frage, irgendeine Frau wiegt vielleicht 65 Kilo oder sowas, dann wären es eben 650 Gramm, die sie so abwiegt. Und das sind dann nicht die Ballaststoffe selber, weil wenn man die rausrechnet, das ist erstaunlich wenig, wie viel oder wenig da in so einem Kopfsalat drin ist. Aber das, was man super abwiegen kann, und dadurch wird es dann auch so alltagstauglich, weil das kann ich einfach ein paar Tage mal testen, gucken, okay, wenn ich jetzt das, was ich so durchschnittlich jeden Tag esse, einmal auf die Waage packe an Grünzeug, wie viel Gramm ist das denn? Bin ich da schon gut dabei oder brauche ich ein bisschen mehr? So, dann habe ich relativ schnell den Dreh raus und weiß, da muss noch ein bisschen mehr drauf auf meinen Teller oder ich bin gut aufgestellt oder zu viel wird es wenige Leute geben, die zu viel Gemüse essen wahrscheinlich.
Ich habe vorhin da schon so ein ganz bisschen die Stirn gerunzelt. Also Haferflocken und so würden da jetzt aber nicht reinziehen. Es ist wirklich einfach nur die Pflanzen.
Genau.
Ja, Pflanzen. Okay.
Also Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte.
Hülsenfrüchte schon auch, okay.
Könnt ihr auch gerne mit reinnehmen. Ja. Wie gesagt, wir legen es auf die Waage, nicht auf die Goldwaage. Das geht einfach darum, dass man so eine Orientierung hat im Alltag. Und das ist eben total praxistauglich aus meiner Erfahrung. Mhm. Aber es ist auch nur eine andere Spielart von vielleicht 30 verschiedene Pflanzen.
Ja, oder es gibt ja diesen Teller auch, den man sich irgendwie anschaut, dass man irgendwie sagt, die Hälfte des Tellers oder 3/4 des Tellers sollten das sein.
Genau. Ja. Was mir an der 1%-Regel eben ein bisschen gefällt, ist, dass es so quantifizierbar wird, ohne zu kompliziert zu werden. Also viele Leute, die verarschen sich selber beim Essen. Die denken, ja, eigentlich fahre ich ja ganz gut. Aber man muss es halt einmal genau angucken. Und jetzt richtig zu tracken, also mit so einer App oder einem Ernährungstagebuch, Kilokalorien zu zählen und das da alles aufzuschreiben und sowas, das ist für die meisten Leute die Pest. Aber mal ein paar Tage zu gucken, hey, wie viel Gemüse ist das ungefähr? Ich hau's kurz auf die Waage. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Das kann man so nebenbei mal machen und hat da wahrscheinlich ein paar Aha-Momente. Das ist jetzt nicht so kompliziert, wie wenn man wirklich pedantisch Kalorien zählt, wie das irgendwelche Bodybuilder machen. Oder wie das auch für manche Leute, die abnehmen, funktioniert. Ja, also ich will das nicht schlechter reden. Ich sage nur, viele Leute, die haben aus nachvollziehbaren Gründen da nicht so Bock drauf.
Ja, wobei du, genau, du sagst, also was ich auch schon sinnvoll finde, sich mal einfach so 3 Tage vorzunehmen, wo ich sage, ich schau mal tatsächlich, was auf den Packungen draufsteht. Wie viel Protein ist da drin, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Kalorien, wie welche Spurenelemente. Ich wiege das vielleicht auch mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Genau, weil manchmal steht da, boah, so viel Protein, aber das Zeug wiegt halt gar nichts. Und dann kommt man da irgendwie doch nicht so gut drauf. Also es macht Sinn, das mal über ein paar Tage zu quantifizieren, um ein Gefühl für die einzelnen Nahrungsmittel zu bekommen.
Genau, und das ist aber eine schöne Überleitung, weil fürs Protein gilt das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Das ist relativ einfach.
Mhm.
Aber alles zu tracken mit Kilokalorien und dann am besten noch Mikronährstoffen, das ist natürlich schmal.
Oder? Ja, ist nicht alltagstauglich.
Genau, aber zu gucken, hey, wie viel Protein esse ich denn? Und das ist ganz genauso, dass viele Leute einfach zu wenig essen und es nicht auf dem Schirm haben. Und in meinen Mentorings haben die immer so Bögen bekommen, haben es halt ausgefüllt und haben darüber gesprochen. Und was immer so, haben sie gesagt, ja, ich glaube, ich esse genug Protein. Und dann sind die alle vom Glauben abgefallen, als sie es dann halt mal gemessen haben. Das muss man halt dann mal machen, ein paar Tage. Und auch das ist relativ einfach. Also wenn ich jetzt eine Magerquarkpackung mit 250 Gramm habe und dann gucke ich hinten drauf und sehe, aha, 12 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Quark, ja, und dann kann ich es relativ einfach hochrechnen und so ein bisschen im Hinterkopf mitrechnen oder einfach aufschreiben und dann habe ich auch nach ein paar Tagen eine gute Hausnummer und weiß, ich komme auf meinen Bedarf oder ich komme nicht drauf. Und der liegt bei, in meiner Welt, 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Die offizielle Empfehlung ist 0,8 Gramm. Das haben die jetzt auch angepasst, die DGE zum Beispiel, und sagen, naja, alte Leute, die haben ja, tun sich viel schwerer mit Proteinbiosynthese und Muskelerhalt, da schrauben wir es auf 1,0 oder sowas hoch. Dann gibt es auch immer noch die Mehr, dass zu viel Eiweiß schlecht für die Niere ist. Da haben 10 Leute hintereinander voneinander abgeschrieben, aber niemand hat es mal richtig erforscht oder kann es beweisen. Also das sind so ganz viele Mythen. Aus meiner Sicht, Fakt ist, wenn man die Daten anguckt, 1,6 Gramm ist für die meisten Leute eine super Orientierung, wenn es ein bisschen mehr ist in manchen Fällen. Also wenn jemand viel Sport macht oder wenn jemand Gewicht verlieren möchte oder wenn jemand, keine Ahnung, gibt es verschiedene Konstellationen, dann darf es auch ein bisschen mehr sein. Also ich esse wahrscheinlich so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also in meinem Fall ungefähr 160 Gramm Eiweiß pro Tag.
Genau, also man kann sich irgendwie so merken, ungefähr das 1,5-fache von dem eigenen Körpergewicht.
Yes.
Ja. Und nochmal kurz, weil du hast es noch nicht gesagt, warum sind denn Proteine wichtig? Das hast du an anderer Stelle gesagt, weil wir eben ganz viele unserer Stoffe im Körper werden aus Proteinen gebildet.
Ja, habe ich noch
du zuckst
noch,
schon wieder.
Ja, Entschuldigung. Ich habe da eben im Buch so ein paar Sachen so geschrieben und da habe ich so eine, auch ich finde, schöne Analogie. Wenn man ein Feuer machen will und stellt sich vor, man hat da so Hartholz und ein bisschen Gestrüpp, so trockene Zweige irgendwie. Und dann ist man im Wald und sucht noch und dann findet man so ein paar alte Pferdehufeisen und Nägel und sowas. Das kann man als Analogie für unsere, für die großen drei Makronährstoffe nehmen. Nämlich das Hartholz für Fett, das Gestrüpp für Kohlenhydrate und das Eisen für Proteine oder Eiweiße. Es gibt natürlich noch Ketone und Alkohol, da ist also auch Nährwert drin, aber das sind erstmal die drei wichtigen, relevanten Makronährstoffe, die unser Körper braucht, um daraus, ja, also das ist Energie, das sind Energiesubstrate und damit hält er uns dann am Laufen. Und jetzt ist es so, wenn man so schnell irgendwie ein bisschen Punchpower braucht, wie würde ich da schnell jetzt dieses Feuer anzünden? Was würde ich da nehmen? Mit was geht es am besten?
Die Zweige.
Die Zweige, genau.
Kleinen, dünnen oder so ein Tannenast.
Ja,
so,
genau. Ja. Die zünde ich an und dann fackelt es direkt. Und so sind die Kohlenhydrate auch. Die brennen total gut, die brennen total schnell, die sind aber relativ flott wieder weg. Das heißt,
in der Analogie, die esse ich, bin schnell satt, habe aber auch schnell wieder Hunger und mein Körper kann wenig daraus bauen.
Ja, zum Hunger würde ich jetzt, also, aber ja, so ungefähr kann man sagen, genau. Mhm. Wenn ich jetzt so richtig schöne Glut haben will, ja, ich sitze irgendwie abends am Feuer und will da bis mitten in die Nacht mit meinen Kumpels sitzen, Bierchen zischen und mich unterhalten, was würde ich dann da am besten nehmen?
Ja, dann nehme ich so einen dicken, fetten Ast. Ja,
richtig.
Oder so ein
also Buchenholz, Klotz, so. Dreijährige getrocknet. Weil da habe ich richtig Glut. Wenn ich die ganze Zeit mit Kohlenhydraten versuche, dieses Feuer am Laufen zu halten, dann komme ich nie richtig ins Gespräch, weil ich die ganze Zeit am Nachlegen bin. Aber wenn ich jetzt bei einer Mahlzeit sehr fettreich esse, da ist die Energie unglaublich verdichtet pro Gramm Fett. Das heißt, genau, das hält lange, da braucht der Körper ein bisschen länger, bis er das aufgespaltet hat, aber da kann er lange von zehren. Deswegen tragen wir auch Fettdepots mit uns rum und keine Kohlenhydratdepots.
Mhm.
So, und jetzt habe ich noch das Eiweiß. Und es ist so, in einer Notlage, und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine lange Ausdauerbelastung habe, beim Marathon zum Beispiel, dann wird unser Körper auch Eiweiß als Energiesubstrat nutzen. Dann wird der eigene Körper, eigene Muskulatur anzapfen und irgendwie abbauen. Auch das Ei, das ich vielleicht zum Frühstück gegessen habe vom Marathon, nicht optimale Marathon-Frühstücksernährung, aber irgendwie Eiweiße, die ich gegessen habe, die wird der auch auf jeden Fall als Energiesubstrat nehmen. Und so kann ich das bei dem Feuer auch, ja, jetzt beim Lagerfeuer ein Hufeisen irgendwie zum Schmelzen zu bringen und da Glut zu generieren, ist schwierig, aber im Grundsatz oder in der Theorie ginge das schon, dass ich das so heiß mache, dass ich da auch Energie raushole und dann irgendwie Glut generiere. Aber es ist total dappig. Unser Körper will kein Eiweiß als Energiesubstrat nutzen, sondern der will cooles Zeug damit bauen. Muskeln haben wir schon gesagt, aber alle Hormone, ja, alle Zellen, die brauchen alle Eiweiße. Das heißt, unser Körper will mit dem Eiweiß Strukturaufbau betreiben. Der will coolen Shit irgendwie da herstellen. Und dafür brauchen wir das Eiweiß. Mhm. Und jetzt haben wir noch einen Link auch zur Sättigung, weil was macht satt? Du hast es schon gesagt, Magendehnung über Ballaststoffe und Fasern, so. Wenn ich mir jetzt zwei Salatköpfe reinspachteln, dann bin ich voll, weil mein Magen gedehnt ist. Das hält aber nicht so lang. Also wenn ich wirklich jetzt nur den Salat futter, ohne bisschen Nüsse und Mozzarella und Tralala rein, so, dann ist das irgendwann weitergeleitet in den Darm, dann ist der Magen leer und mein Körper, der giert irgendwie wieder nach Essen. Aber wenn ich jetzt gute Eiweiße gegessen habe, dann ist das auch vielleicht der wichtigste Sättigungsfaktor, vor allen Dingen einer, der über mehrere Stunden hält, weil wenn mein Körper einmal das Signal bekommen hat, ich habe jetzt ausreichend von diesem heiligen, wichtigen Protein, ich kann jetzt losbauen und da weiterbauen und muss mir da keine Sorge machen, dass das Lager leer wird, dann wird ein schönes Sättigungsgefühl Signal geschickt und dann habe ich einfach über Stunden keinen Hunger. Ja.
Danke schön. Also jetzt hast du ganz viel Antwort, warum Proteine wichtig sind, hast du genau lange erklärt. Genau. Ja, also für den Aufbau unseres Körpers, für die wichtigen Baustoffe für unseren Körper und für die Sättigung.
Ja, ja. Genau.
Mit dem Feuer, genau, da komme ich mit den Kohlenhydraten und den Fetten gut mit. Das Eisen in der Feueranalogie, das schmeiße ich eben gar nicht ins Feuer. Sondern,
das ist ja der Witz, das funktioniert ja eigentlich nicht. Das ist total unsinnig, Lagerfeuer mit Metall zu machen. Aber in der Theorie ginge das. Und genauso ist unser so, dass unser Körper in der Theorie und manchmal auch in der Praxis dann irgendwie das als Energiesubstrat nutzt. Aber es ist total unsinnig, da kann man viel besseres Zeug mitmachen. Das heißt, wenn ich da den Bedarf ausreichend decke, dann ist das eine total gute Idee in 1000 verschiedene Richtungen.
Sehr gut. Schön. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade, Moritz?
Ja, das also, war's. Ich bin fertig. Ich habe alles gesagt, was es zur Ernährung zu sagen gibt.
Also du bist einfach ausgegangen von diesem, was esse ich und nicht, von dem, was esse ich nicht. Genau.
Mhm. Das finde ich halt einfacher. Ja.
Mhm. Ja.
Ich habe auch so ein cooles Ernährungsframework mal gemacht. Aber das haben nur meine Mentoring-Kunden bis jetzt und irgendwann werde ich es im Podcast mal erzählen. Aber so für den Moment finde ich das total pfiffig und halt so alltagskompatibel und einfach und ein bisschen quantifiziert, aber nicht zu kompliziert, wenn man den Ballaststoffbedarf mit der 1%-Regel auf dem Schirm hat und dann irgendwie 1,6 oder du hast gesagt 1,5 Gramm, ist auch gut, ist leichter zum Rechnen.
Macht es ja auch nicht jeden Tag gleich. Den einen Tag
ja,
ist vielleicht
total. Ja, ja.
0,8 und den nächsten 1,2 und den nächsten 2.
Ja, ja. Genau. Was mir vielleicht als eine wichtige Ergänzung zum Protein noch einfällt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Und genau, das wollen wir ja nicht.
Genau, und auch ganz viele so, also sehr spezifische Proteinfragen dann. Wie soll man das timen? Wie sind da Zeitfenster irgendwie nach Training einzuhalten? Wie soll man das möglichst splitten, dass man so das Optimum rausholt? Was ist mit pflanzlichen Proteinen? Und braucht man wirklich tierische und dann einzelne Aminosäuren und. Da kann man sich total verheddern. Wieder, und das ist aus meiner Sicht irrelevant, solange man nicht auf die 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommt. Wer das schafft und jetzt wirklich da irgendwelche besonderen Ambitionen hat und dicke Muckis haben will, der darf und soll sich bitte dann mit solchen Fragen beschäftigen. Aber im ersten Schritt ist es absolut irrelevant. Das Wichtigste ist, kommst du, lieber Mensch, auf deine 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm pro Körpergewicht? Und wenn du das tust, dann ist nach Pareto schon wieder mit 20% Aufwand oder Frage 80% Mehrwert rausgeholt.
Cool, Moritz. Und vielleicht, und dann fasse ich nochmal zusammen und dann reicht es auch für diesen Podcast. Trotzdem nochmal, die Leute, die anfangen, sich mit den Proteinen zu beschäftigen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, die sagen, das schaffe ich doch nie, auf die Proteine zu kommen. Und wir haben natürlich auch selber total viel rumexperimentiert und es ist nicht leicht, diese Proteine zu sich zu nehmen. Ich finde vor allem, wenn man nicht die ganze Zeit Milchprodukte futtern will, wie du das relativ viel tust.
Oder
ich
Fleisch.
Ich meine, kann das zum, ja. Wir sind hier zumindest zu Hause. Wenn ich hier zu Hause bin, sind wir vegetarisch.
Leider.
Ich glaube, wenn ich mal nicht im Haus bin, dann fluppt auch mal das eine oder andere hier
dann
durch.
So Schweinshaxen, ein Gelage.
Genau, aber wenn man, dann denkt man vielleicht, ah ja, Hülsenfrüchte, genau. Aber wenn man dann anfängt, wirklich zu schauen, wie viel drin ist, ist es wirklich nicht leicht, auf diese Proteinmenge zu kommen. Und vielleicht jetzt sagen wir einfach mal, was wir so rausgefunden haben, oder? Also du, für dich hast schon lange rausgefunden, den Magerquark und der Skyr kam dann dazu so mit der Zeit. Das sind beides Produkte, die haben super viel Eiweiß. Damit schafft man das gut, wenn man das gerne isst. Aber das ist schon, da muss man schon auch richtige Mengen futtern. Und ich persönlich zum Beispiel esse einfach auch nicht so gerne so viel Milchprodukte. Dann haben wir, finde ich, nochmal jetzt viel mehr in unserem Speiseplan diese ganzen Tofu-Geschichten. Ja? Also Tofu, Seitan, diese Soja-Chunks, die man so aus veganer Bolognese oder sowas kennt. Ich finde, das sind echt Sachen, die haben wir nämlich am Anfang voll unterschätzt und die sind jetzt bei uns eigentlich fast jeden Tag auf dem Speiseplan und ich finde das eine super vegetarische Alternative. Genau, das kann man vielleicht nicht gleich zum Frühstück essen, aber dann mittags, abends geht es eigentlich immer mit rein.
Genau, man kann es total lecker zubereiten. Also wenn man jetzt so Seidentofu heißt der, glaube ich, wenn man den einfach so blanko aus dem Kühlschrank isst, der schmeckt da so ekelhaft, da nimmt man dann automatisch ab, weil man nichts davon isst. Aber man kann ihn total lecker zubereiten. Und das haben wir irgendwie jetzt ein bisschen raus. Und dann ist Tofu echt cooles Essen.
Seidentofu meinst du? Da kenne ich nur die Mousse Schokolade, die wir damit manchmal machen. Das sollten wir übrigens mal wieder machen.
Okay.
Aber du meinst den Seitan?
Ja, ist ja auch egal. Tofu kann man richtig schlecht zubereiten und schmeckt dann nach nichts.
Aber man kann ihn sehr lecker zubereiten. Genau. Haben wir noch mehr Tipps? Eier natürlich vielleicht noch dazu, weil das begegnet mir auch immer viel, dass dieser Mythos, man soll nur ein Ei am Tag essen, noch
das
immer.
Das braucht 5 Podcasts, wenn wir dieses Thema aufbereiten.
Nein, müssen. Aber wir können ganz kurz dazu sagen, dass es nicht so ist, dass man, wenn man zu viele Eier isst, dass der Cholesterinspiegel dann in die Decke schnellt, wie man das früher dachte.
Eier sind bedingungslos super.
Ja, außer vielleicht für die Hühner und die Umwelt, aber
okay.
Jetzt komme ich wieder damit. Haben wir noch andere Tipps?
Ja, es gibt richtig leckere Nudeln aus Bohnen und so weiter. Und da gibt es welche, die schmecken und da gibt es welche, die schmecken nicht. Und wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir auf die von Just Taste gekommen sind. Und die sind richtig lecker. Also die hängen jetzt mittlerweile ein bisschen zum Hals raus, aber ich esse die weiter total gerne. Die sind
ja, und ich habe immer das Gefühl, ich vertrage sie vom Darm nicht in so Mengen. Das überhaupt mit den Proteinen so. Ich habe immer das Gefühl, mein Darm verträgt nicht so viele Proteine wie du. Naja. genau, und Hülsenfrüchte. Ich weiß, du bist immer nicht so der Fan, wenn ich dann wieder mal ankomme mit irgendeiner Suppe mit Bohnen und Linsen drin. Und es ist natürlich auf die Menge auch einfach nicht ganz so viel Hülsenfrüchte drin. Proteine drin. Genau, ich finde es trotzdem,
aber super. Also
es ist ein gutes Gericht.
Wirfst du mir vor, ich sei kein Hülsenfrüchte-Fan. Die sind super.
Hüttenkäse haben wir auch noch immer viel. Ich finde, das ist so, weil Quark und Skyr ist eher oft süß zubereitet. Hüttenkäse geht eher auch
herzhaft. Und sonst halt Fisch und Hühnchen und sowas, das sind alles super Eiweißlieferanten, die gibt es halt bei uns nicht so. Und ich habe vorhin gesagt, ich nehme den Proteinshake. Also das ist zwar ein hochindustrialisiert verarbeitetes Produkt, aber es ist für mich trotzdem häufig ein guter Deal. So, jetzt gerade futter ich es ein bisschen mehr, früher ein bisschen seltener, es kommt aber ein bisschen auf die Umstände an. Genau, einfach über so ein paar Löffel von dem Proteinshake auch den Bedarf dafür leichter decken zu können.
Super.
Ja, okay.
Cool, Moritz, dann lass uns noch mal kurz zusammenfassen.
War doch schon super zusammengefasst, oder?
Ja, die Proteine schon, aber nochmal der Bogen. Haben wir gesagt, inhaltlich achten auf Proteine und Ballaststoffe und dann einfach nochmal viel mehr die ganzen Soft Facts berücksichtigen, wie den Rhythmus der Ernährung, die einzelnen Mahlzeiten, das Zwischensnacken oder nicht Zwischensnacken, die Ruhe, die man sich fürs Essen nimmt, einmal vorher durchatmen, Essen riechen, genau, wenn es geht, irgendwie auch genießen, wertschätzen. Ja.
Ja. Und dass darin jeder seinen individuellen Weg finden darf, weil so sehr Pauschalrezepte in der Ernährung propagiert werden, so wenig Sinn ergeben die oft. Wir haben alle unterschiedliche Körperkompositionen, wir sind anders essen sozialisiert, wir haben andere genetische Prädispositionen und schon Krankheitsmanifestationen, Enzymaktivitäten, Mikrobiota und so weiter und so fort. Da, genau, darf jeder seinen eigenen Weg finden. Und das, was funktioniert, das ist dann richtig.
Genau. Und irgendwann machen wir nochmal was zum emotionalen Essen oder sowas.
Emotionales Essen, das hört sich ja anstrengend an.
Genau, aber für jetzt, finde ich, war das doch ein ganz guter Bogen. Ich dachte, der Podcast würde viel kürzer werden. Jetzt haben wir doch wieder ganz schön viel gesagt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitnehmen. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge.
Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.